Ich habe ja letztes Mal eigentlich Psalm 1 und Psalm 2 machen wollen. Da habe ich zu viel zu Psalm 1 geredet. Wahrscheinlich werde ich heute auch wieder viel zu viel zu Psalm 2 reden. Also zumindest viel zu viel, als dass es dafür reichen würde, dass ich in der Zeit noch mehr Psalm machen kann. Psalm 1 und Psalm 2 sind gewissermaßen die Einleitung zum Buch der Psalmen. Und die bilden auch eine Einheit und danach fangen dann von dem sogenannten ersten Buch der Psalmen, die Davidspsalmen an. Und beim letzten Mal war es eben so, eben wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen und alles Mögliche, also der nicht den Weg geht, den die Welt geht, sondern der sich eben an das Wort Gottes hält. Also da natürlich besonders das Gesetz des Herrn, die Tora, also die fünf Bücher Mose. Aber es gibt im Judentum, also auch schon zu Jesu Zeit, wenn man von der Tora spricht, dann meint man das ganze Alte Testament. Es gibt auch manchmal wird von den Propheten oder von den Psalmen gesprochen, dann wird auch mitunter das ganze Alte Testament gemeint, weil Mose eben auch Prophet war und in dem Psalm ist auch Prophetisches drin und sowas. Also muss man dann manchmal auf den Kontext achten, aber von dem her, man kann durchaus sagen, das Gesetz des Herrn ist das Wort Gottes. Also ganz gleich was. Das im Mund bewegen und dann wird man tatsächlich wie ein Baum fest und unbeweglich. Und Psalm 2, der fängt nun tatsächlich mit dem Beweglichen an. Übrigens, das Interessante, Psalm 2 wird zweimal im Neuen Testament zitiert und an anderen Stellen kommt es nochmal indirekt vor. Also von dem her auch ein ganz wichtiger Psalm. Und da geht es jetzt los. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Also, während auf der einen Seite derjenige, der halt der Glückliche ist, der eben all das macht, der sich am Gesetz des Herrn festhält und deswegen ist wie ein Baum, während der gewissermaßen die Ruhe selbst sein kann, ganz gleich, was um ihn herum passiert. Also auch wenn auch kein Regen um ihn herum fällt, weil er an diesen Wasserströmen sitzt, verwelken seine Blätter nicht. Alle anderen Bäume und das Gras und was sonst noch drumherum ist, das nicht dort am Wasser sitzt, das ist jetzt, was beschrieben wird, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich. Das bemerkt man dann besonders, wenn irgendwas in den Nachrichten passiert, das gar nicht mal unbedingt die ganze Welt betrifft, aber irgendwie, es wird dann mitunter aufgebauscht und ja, das betrifft uns auch und so weiter. Und wenn man nicht aufpasst, dann kann man sich ganz schnell davon auch anstecken lassen. Dass man dann tatsächlich auch tobt wie die Heiden und murrt wie die Völker. Und in einer gewissen Weise sogar das tut, was dann in Vers 2 eben ist. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Die zwei Verse werden von den Aposteln zitiert in Apostelgeschichte 4. Das war das, wo ich dann das Gebet hinten dran hatte, wo sie dann gesagt haben, strecke deine Hand aus. Das zitieren die Apostel an dem Punkt, weil sie da schon bemerken, jep, die Mächtigen der Welt lehnen sich gegen Gott auf. Sogar diejenigen, die eigentlich so fromm sein sollten. Sogar diejenigen, die eigentlich den Messias doch akzeptieren sollten, die lehnen sich auf. Und das darf uns dann auch eine Warnung sein, auch gerade als den Frommen. Das Wort Pietist kommt übrigens von dem lateinischen Wort für fromm. Also von dem her ganz wichtig da auch nochmal. Für uns ganz wichtig, dass wir aufpassen, dass wir uns nicht auflehnen gegen den Herrn. Dass wir nicht plötzlich damit ankommen, dass wir unsere eigenen Wege gehen wollen und da, wo Jesus mit uns eigentlich einen anderen Weg gehen will, nämlich den Weg des Friedens, da streiten wir uns dagegen, da sträuben wir uns dagegen. Dass wir dann Jesus die Tagesschau vorhalten und ihm sagen, guck mal, was hier alles Schlimmes passiert, guck mal, Panik, Panik, Panik. Und Jesus sagt, ich weiß, dass das passiert. Halt mir doch lieber mein Wort vor. und halt dir mein Wort vor. Denn alles, was dann in der Welt passiert, ist das, was jetzt in Vers 3 gesagt wird. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen die Stricke. Was sind die Bande, also ihre Bande vor allem? Das sind also des Herrn, Gottes und seines Gesalbten. Der Gesalbte auf Hebräisch Maschiach, auf Griechisch Christos. Das lateinische, die lateinische Variante ist Christus, also Jesus selber. Das ist eben der Gesalbte. Der Herr und sein Gesalbter. Die haben Bande auf der Erde und Stricke. Was sind diese Stricke und Bande? Das ist das, was sich gerade in der Zeit nach der Apostelgeschichte erstmal in Europa verbreitet hat. Nämlich das Christentum. Das Christentum und die Ethik oder Moral, je nachdem, aus welchem Stall man jetzt theologisch kommt, das christliche Leben. Zum Beispiel nur ein Mann und eine Frau. Das ist etwas, was vielen Völkern in Afrika zum Beispiel aufstößt. Und meine Tante ist ja Missionarin dort unten in Tansania und die sagt dann, wenn die Maasai Christen werden, die Männer, die warten manchmal noch ein bisschen. Weil sie wissen, sobald ich Christ bin, darf ich keine weitere Frau mehr nehmen. Und dann warten sie ein bisschen, heiraten noch ein paar mehr Frauen und dann lassen sie sich taufen. Lauter Bande, die halt die Menschen in ihren angeblichen Freiheiten beschränken. Die Freiheiten sind aber immer all das, was der Mensch tun möchte, was nicht nach Gottes Willen ist. Also Gottes Wille ist das, was mich beschränkt. Zumindest da, wo er eben sagt, mach das nicht. Und das ist tatsächlich die gleiche Tendenz, die Christen auch haben. Warum? Weil unser Fleisch halt immer noch rebelliert gegen den Geist. Und ich merke das dann immer, wenn ich ein Wort der Schrift lese oder höre. Ich weiß, das gilt mir eigentlich, aber ich sage, nee, das will ich jetzt nicht. Besonders das Beispiel Vergebung. Vergebung ist immer super, bis man selber dran ist. Es gibt ja diese Anekdote von Corrie ten Boom, dass sie dann nach Jahren, nach einer Vorlesung, ich glaube in Frankfurt war es, kam eine auf sie zu und sagte, ich war damals im KZ, wo du warst. Bin aber mittlerweile zum Glauben gekommen, kannst du mir vergeben. Und es hat sich so gesträubt in Corrie, weil auf einmal all diese Wut wieder raufkam, alles, was diese andere Frau ihr angetan hat. Und dann hat Corrie aber gesagt, nein, das Wort sagt, wir sollen vergeben. Und sie hatte die Hand hingestreckt, hat gesagt, natürlich vergebe ich dir. Und dann kam der Frieden auf sie. Aber sie hätte auch genauso gut in die andere Richtung gehen können und sagen, nee, ich vergebe nicht. Es wären diese Bande gewesen, die sie von sich hätte sprengen wollen, was sie aber dann doch nicht gemacht hat. Und also die 10 Gebote kann man ganz allgemein als die Bande nehmen, die Gott auf die Welt gelegt hat. Und dann aber noch ganz viel anderes eben, also gerade eben, was durch das Christentum in die Welt hineingekommen ist und dadurch, dass dann ja die Europäer in alle Lande gegangen sind, zwar kolonialisiert haben und sich da auch nicht unbedingt immer das super verhalten haben, aber sie haben eben auch ihren christlichen Glauben dorthin mitgenommen. Was dann viele Leute auch wieder aufgenommen haben, gerade auch die Leute, die viele Götter verehrt haben, die haben erstmal bemerkt, ja, wunderbar. Und jetzt merken wir in den letzten Tagen, kehrt sich das ein bisschen um, gerade im Westen, dass die Leute sagen, wir verwerfen den christlichen Glauben und alles, was damit zu tun hat und wollen jetzt unser eigenes Leben leben. Also wir sehen tatsächlich gerade dieses, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen die Stricke. Das Problem ist bloß dabei, ganz oft beseitigen wir die Regeln, die uns nicht gefallen, ohne zu wissen, warum diese Regeln eigentlich da sind. Und das erlebt dann die Welt im Nachklang davon. Also die Ehe wird aufgeweicht und so weiter und allmählich kommt immer mehr anderes und auf einmal stellt man fest, das, was die Sowjetunion dann hatte am Anfang, die auch gesagt haben, ach, die Ehe gibt's gar nicht mehr. Und plötzlich lebten ganz viele Kinder auf der Straße. Und dann hat man ganz schnell wieder gesagt, nee, die Ehe ist doch wieder dran. So. Aber der Herr, aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer. und der Herr spottet ihrer. Also gegen all dieses Aufbegehren der Völker kann Gott nur eines gegenmachen, nämlich lachen. Und zwar also zum einen mit dem Spott. Der Spott gegenüber dem, guck mal, was die da alles versuchen. Also, ne? Die Rebellion der Menschheit kann noch so stark vorangehen, aber es ist Gott ist immer noch größer. Also, selbst wenn alle Engel rebelliert hätten, und es sind wahrscheinlich Myriaden von Engeln, also eine Myriade sind 10.000 mal 10.000, und selbst wenn alle Engel rebelliert hätten gegen Gott, wirklich alle, wäre Gott immer noch stärker gewesen. Und von daher die Menschheit, die längst noch keine Myriade erreicht hat, ja, die versucht es immer wieder, aber nein, klappt nicht. Darum kann Gott darüber spotten. Und das Lachen, das kann man auch damit übersetzen, dass Gott einfach da sitzt und also eher so ein, im Englischen nennt man das Chuckle. Also das ist gar kein spöttisches Hohoho, sondern ach, wie süß. Gott thront im Himmel und es geht ihn in gewisser Weise gar nichts an. Da können die Menschen noch so viel schreien und zetern und meckern, aber Gott sagt, geht mich nichts an. Und das ist das Schöne, wer sitzt im Himmel? Der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Also, wir wissen, der Vater ist im Himmel, ne? Der sitzt auf seinem Thron. Wir wissen aus zum Beispiel Markus 16, Jesus sitzt auf dem Thron beim Vater. Wissen wir unter anderem aus Markus 16. Und dann wissen wir aus Epheser 2, dass auch wir mit Jesus auf dem Thron im Himmel eingesetzt sind. Das heißt, dort steht, der im Himmel wohnt. Aber man kann tatsächlich der Einzelne, der da wohnt, jeder Einzelne, der da wohnt. Und wer ist das? Das ist der Vater, der Sohn, eben auch der Heilige Geist, und da wir durch den Heiligen Geist eben verbunden sind, sitzen auch wir im Himmel auf dem Thron. Das heißt, was darf meine Reaktion sein darüber, dass es in der Welt total chaotisch abgeht? Ich darf lachen. Schwer zu schlucken, gerade wenn es einen persönlich betrifft. Und dann ist es natürlich... Der eine kann das ganze weltpolitische Geschehen besser schlucken. Der andere kann das besser schlucken, was ihm persönlich angeht. Und wieder andere, also es ist dann ganz unterschiedliche Schattierungen und der Teufel weiß ja auch, womit er bei den Leuten wie unterschiedlich ankommen kann. Und dann aber zu sagen, mir völlig egal, ich kann darüber lachen, was der Teufel mir entgegenwirft. Und selbst wenn er die ganze Welt gegen mich aufbringt, passt. Ich darf darüber lachen. Ich darf im Frieden sein. Jesaja schreibt im 26. Kapitel, ich meine, es ist Vers 3, wer sich auf dich verlässt, oder tatsächlich wörtlicher sogar noch, wessen Verstand auf dich gerichtet ist, wessen Denken auf dich gerichtet ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Und jetzt, warum lacht Gott darüber? Einst wird er mit ihnen reden, in seinem Zorn, in seinem Grimm wird er sie erschrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Also, das spricht jetzt von der fernen Zukunft, dass Gott die Völker einmal richten wird. Aber es spricht auch schon jetzt davon in unserer heutigen Zeit, dass Gott ein Gericht über die Leute gibt, dadurch, dass sie halt sich so wirr verhalten. Paulus sagt im Römerbrief, alles Mögliche, wie sich der Zorn Gottes geoffenbart hat, damit beschreibt er die Situation damals. Und wenn man sich das aber anguckt, also Römer 1 ab Vers 18, das ganze erste Kapitel durch, da merkt man, jep, das ist unsere heutige Zeit. Also Gottes Zorn ist tatsächlich auch da schon da. Und dann aber, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Natürlich, damals könnte man sagen, das war natürlich dann derjenige, der König in Juda war. Also David, Salomo, dann halt dann im König Juda, Rehabeam, Achia, Asa und wie die anderen hießen, habe ich wieder vergessen. Aber dann natürlich auch der ultimative Davidssohn, Jesus selber, der noch im Himmel sitzt und von da regiert. Aber dann auch wiederkommen wird und auf der Erde regieren wird. Und auch wenn sich das noch nicht gefügt hat, dass Jesus noch nicht regiert, kann Gott trotzdem schon im Himmel sitzen und lachen. Und das dürfen wir deswegen auch. Auf dem heiligen Berg Zion. Also Zion ist der Hügel, an dem Jerusalem liegt. Also das alte Jerusalem, natürlich ist das jetzt verbreitete, aber das ist dann der Ort, auf dem auch der Tempel steht. Und das Interessante ist, habe ich auch erst richtig mitbekommen, als ich jetzt hier für die Bibelabende durchgegangen bin, der Tempel und das Königshaus waren beide auf dem Berg Zion. Womit Gott auch gezeigt hat, mein Messias, der Gesalbte, der wohnt auf dem Berg Zion, weil er Palast und Tempel beides bewohnt. So, Vers 7 bin ich jetzt mittlerweile. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Der Vers wird sogar zweimal zitiert, also gewissermaßen sogar dreimal, nämlich in Apostelgeschichte 13, als Paulus predigt. Er ist in der Synagoge und predigt vor den Leuten und erzählt ihnen von Jesus. Aber er fängt erstmal damit an, dass er von Saul und David redet und dann geht er von da aus mit diesem Vers auf Jesus ein. Und der Hebräerbrief, der wahrscheinlich tatsächlich auch von Paulus geschrieben wurde, der geht darauf ein und sagt den Hebräern, guckt mal, Jesus ist viel, viel größer als die Engel. Er ist derjenige, zu dem Gott gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und das hat nichts damit zu tun, dass es Jesus einmal nicht gegeben hätte. Es ist auch ein großer Streit gewesen in der Kirchengeschichte. Ist jetzt Jesus Gott oder ist er ein Geschöpf? Und manche haben diesen Vers dann genommen, um zu sagen, guck mal, Jesus ist ja nur ein Geschöpf, weil er gezeugt wurde. Und deswegen, und das nizänische Glaubensbekenntnis sagt tatsächlich auch von Jesus, er ist gezeugt und nicht geschaffen, um damit klarzumachen, Jesus ist nicht Teil der Schöpfung. Und dann wurde halt nochmal klar gemacht, okay, Jesus wurde aber vor der Schöpfung schon gezeugt. Das geht jetzt zu weit in den tiefen theologischen Raum, will ich jetzt gar nicht weiter graben, aber das haben halt Leute gemeint. Manche andere haben auch gesagt, dass das für den Punkt galt, als Jesus getauft wurde. Dass Jesus erst da Sohn Gottes wurde. Und das Interessante ist aber dann, es müsste jetzt, dass Paulus das in der Apostelgeschichte nimmt, oder im Hebräer, aber das weiß ich nicht mehr genau. Eins von beiden geht Paulus darauf ein, dieser Vers spricht nicht zuerst von einer Geburt, sondern spricht von der Auferstehung Jesu. Dass Jesus gewissermaßen seine Sohnschaft nochmal ganz neu bekommen hat, dadurch, dass er auferstanden ist. Weil nur dadurch die Sohnschaft sich wirklich geoffenbart hat. Und weil Jesus der Sohn ist, darum sagt ihm Gott nur das Folgende, bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und dir Weltenden zum Eigentum. Dieses Wort bitten ist das hebräische Wort Sha'al und das kann bitten heißen, es kann auch fragen heißen, es kann ersuchen heißen, es kann sogar heißen einfordern. Dass Gott zu seinem Sohn sagt, fordere es von mir ein. Fordere von mir ein, und zwar was? Die Völker zum Erbe. Und das Erbe, das ist ganz wichtig, das Erbe ist nämlich das, was bei einem bleibt. Und der Welt enden zum Eigentum, dass also Jesus sagen darf, ich will das haben. Und in einer gewissen Weise hat Gott es ihm schon zugestanden. Dadurch, dass in aller Welt Christen leben. Und dann wird er es aber nochmal ganz anders konkret machen, wenn Jesus dann tatsächlich regieren wird. Und das ist das, was in Vers 9 kommt. Du wirst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Und dieses eiserne Zepter, das findet sich mehrfach in der Offenbarung wieder. Ganz am Anfang der Offenbarung, in der Mitte und am Ende. Also einmal quasi ganz durch. Immer wieder ist von Jesus die Rede mit seinem eisernen Zepter. Eisen spricht in der Bibel vom Gericht, noch von der Härte. Dass Jesus mit einer Härte regieren wird, die wir heute nicht kennen. Diese Härte wird uns als Gemeinde dann aber auch nichts angehen. Also nicht in dem Sinne, weil wir nicht auf der Empfängerseite sind, sondern er wird mit uns zusammen regieren und wir haben dieses eiserne Zepter auch. Und wieder aus dieser Perspektive dürfen wir dann wieder das machen, so: Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Wir dürfen doch mit Jesus regieren und haben jetzt schon Regierungsgewalt. Jetzt dürfen wir es schon üben an all den möglichen Punkten, an denen wir die Autorität schon haben. Und dann eben auch noch, also wirst du mit eisernem Zepter zerschlagen und wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Das sind nicht unsere neuen Emaille-Töpfe, die aus Metall sind, sondern tatsächlich eher Tontöpfe. Und beim Tontopf gilt, wenn der kaputt ist, den kriegt man nicht wieder heil. Man kann ihn noch irgendwie versuchen zu kitten, aber nee, das wird nicht mehr. Der ist dann wirklich kaputt. Und das sagt Gott Jesus zu. Das sagt er uns in Jesus tatsächlich auch zu. Die Widersacher, die gegen dich vorgehen, die wirst du mit eisernem Zepter zerschlagen und wie Töpfe zerschmeißen, dass sie am Ende nicht mehr da sind. Bei ganz vielen Feinden kann man schon jetzt im Rückblick sagen, jep, darüber habe ich mir früher mal Gedanken gemacht. Feinde können auch sowas sein wie Schulprüfungen oder irgendwelche Leute, die einem das Leben zur Hölle machen wollen. Und auf einmal kann man jetzt im Rückblick merken, ist nicht mehr da. Gott hat die auf irgendeine Art und Weise zerschlagen. Am besten natürlich dadurch, dass die zum Glauben gekommen sind. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Also Verständnis haben ist wichtig. Das bedeutet Einsicht haben, dass man merkt, okay, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern Gott ist die Weisheit. Und an den muss ich mich halten. Darum brauche ich das. Seid ein verständlicher Könige und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Warum auch gerade die Richter? Also Könige waren auch Richter, der oberste Richter im Land war der König, aber die Richter allgemein waren diejenigen, die das Recht und Gesetz durchsetzen sollten. Das haben sie natürlich gerne auch anders gemacht, indem sie sich halt die Hand offen hielten. Entweder haben sie den Reichen Recht gesprochen, weil sie wussten, ich krieg dann was dafür. Oder sie haben den Armen Recht gesprochen, beides halt zu Unrecht, weil sie gesagt haben, der Reiche ist sowieso schon, der hat sowieso schon genug und der Arme, ja, der braucht ja ein bisschen mehr, dass man sich selber besser fühlt. Davon spricht die Bibel, wenn sie sagt, ihr sollt die Person nicht ansehen. Und das ist jetzt dieses, lasst euch warnen, ihr Könige und ihr Richter. Passt auf, dass ihr euch auch an das Recht haltet und vor allem auch das Recht, das Gott gesetzt hat. Nicht das Recht des Landes, denn das kann dem Recht Gottes widersprechen. Aber das Recht Gottes. Dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern. Also, mit Furcht dienen. Furcht, warum? Weil ich zum einen weiß, was Gott mit mir machen könnte. Und warum weiß ich das? Weil ich gesehen habe, was Gottes Zorn mit Jesus gemacht hat. Dadurch weiß ich, der Zorn Gottes trifft mich nicht mehr, weil ich in Jesus bin. Aber trotzdem darf ich sehen bei Jesus, was der Zorn mit jemandem anrichtet. Und der zweite Teil küsst seine Füße. Das ist falsch übersetzt. Das ist wieder sowas wie am Sonntag, als ich den Vers aus Jesaja genommen habe. Es gibt Verse in der Bibel, da haben modernere Übersetzungen gesagt, das können wir so nicht übersetzen. Warum? Weil es irgendwie nicht ins Prinzip oder in den Kram hineinpasst. Wörtlich steht da nämlich tatsächlich, küsst den Sohn. Und die Leute, die wenigstens an der 84er-Übersetzung bei Luther dran waren, vielleicht auch schon in den 50ern und 70ern, das weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht nachgeguckt, Aber 1912 steht's wieder, ist wieder vom Original her drin und 2017 auch. Aber jetzt diejenigen hier auf alle Fälle haben gesagt, küsst seine Füße, weil sie sich wahrscheinlich gesagt haben, das kann doch nicht sein, wer soll dieser Sohn sein? Soll das der Sohn des Königs sein? Der Sohn Gottes kann es ja überhaupt nicht sein, weil alles, was irgendwie mit moderner Theologie zu tun hat, sagt, es kann nicht sein, dass Jesus im Alten Testament zu finden ist. Dann haben sie halt gesagt, die Füße. Das passt auch, weil diejenigen, die sich unterworfen haben, haben denjenigen, die sie unterworfen haben, die Füße geküsst. Aber es steht tatsächlich, küsst den Sohn. Und dann eben, ja, küsst ihm vielleicht die Füße. Aber küsst ihn vielleicht auch mit einem Bruderkuss. Das ist das Krasse dabei. Das Küssen kann erstmal das Unterwürfige sein, ich küsse dir die Füße oder ich küsse dir den Ring. Oder tatsächlich, wie es ja im Orient auch der Fall ist, dass man sich tatsächlich auch mit Küssen begrüßt, sogar unter Männern. Das sind nicht die Liebesküsse wie im Ehebett. Aber es sind auf alle Fälle auch Küsse, richtig vertraute Küsse. Meine ist es nur auf die Wange, aber das weiß ich gerade nicht mehr genau. Jedenfalls aber, zum einen, für diejenigen, die gegen Gott rebellieren, ihr könnt ihm die Füße küssen. Tatsächlich kann man das sagen. Oder küsst den Sohn so wie seine Freunde. Warum? Weil Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, ihr seid meine Freunde. Er hat übrigens noch was daran gehängt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Aber das Gute dabei ist, das Tun, was er sagt, bedeutet auch, dass ich sein Opfer auf mich anwende. Und dass ich sage, okay, ich schaff's nicht immer, aber die Vergebung gilt mir trotzdem. Und darum bin ich weiter sein Freund. Also, küsst den Sohn mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Also, stellt euch gut mit dem Sohn Gottes. Und wie stelle ich mich besonders gut damit? Indem ich weiß, dass ich mit ihm auf dem Thron sitze. Und das tue ich, indem ich weiß, Jesus ist für mich gestorben und es gilt mir, sein Tod und seine Auferstehung gelten mir. Dann stelle ich mich sogar so gut mit Jesus, dass ich ihn mit Küssen begrüßen darf. Wenn ich die Braut Jesu bin, hat das tatsächlich sogar wieder was mit dem Ehebett zu tun. Aber die Feinde sollen halt wirklich gucken, okay, ich stelle mich lieber gut mit dem Messias. Denn bald wird sein Zorn kommen. Und dann kommt dieser letzte Satz, wohl allen, die auf ihn trauen. Dieses Wort wohl allen oder wohl ist wieder dieses Wort, das am Anfang von Psalm 1 kommt, Ashrei. Und darum gehören diese beiden Psalmen auch zusammen, weil der erste Vers fängt halt an mit wohl dem und dann eben wohl allen oder auch eben wohl dem, der auf ihn traut. Glücklich ist der Mensch, Psalm 1, der seine Lust am Wort des Herrn hat. Der das Wort Gottes permanent wiederkäut, der es murmelt vor sich hin, der es auf sich anwendet. Und glücklich ist der, der auf Gott vertraut. Weil das beides zusammengehört. Gottes Wort für mich annehmen bedeutet, Gott zu vertrauen. Dass Gott sagen kann, gib mir die ersten 10% von deinem Einkommen, also den Zehnt. Und vertrau mir, dass ich dich mit den restlichen 90% versorge. Und wenn du willst, darfst du mir sogar noch so weit vertrauen, dass du nicht nur die ersten 10% gibst, sondern sagst, ach, ich gebe noch dazu. Es gibt Leute, die haben das so weit ausgereizt, dass sie mittlerweile mehr für das Reich Gottes geben, als was sie verdienen. Und trotzdem sind sie so, und sie werden noch mehr versorgt. Also, das übersteigt unseren Verstand, aber an dem Punkt dürfen wir sagen, ich vertraue Gott. Ich gebe mehr, als ich verdiene, und ich kriege noch mehr zurück. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Aber es klappt. Wohl allen, die auf ihn trauen. Wo ich das Wort Gottes auf mich anwende und sage, ja, ich kann im Frieden sein, selbst wenn um mich herum das Chaos geht. Dann kann ich glücklich sein. Und wenn alles andere in meinem Leben den Bach runterzugehen scheint, darf ich wissen, aber Gottes Wort wird sich als wahr erweisen. Und wenn er über meine Situation etwas anderes sagt, als meine Situation gerade aussieht, dann kommt das auch zu Rande. Und nicht das, wie es gerade aussieht. Wohl allen, die auf ihn trauen. Glücklich sind alle, die auf ihn trauen. Jetzt kommt in Psalm 3, dass David dasselbe erleben kann, ob jetzt Psalm 2 von David auch geschrieben wurde. Keine Ahnung, steht da nicht. Es fängt jetzt erst ab Psalm 3 an. Und es gibt jetzt Bibeln, die haben das, was zum Beispiel bei Luther jetzt in Kapitälchen geschrieben ist, die haben das nicht in den Bibelversen drin. Die zählen die Bibelverse anders. Aber im Hebräischen sind das tatsächlich auch Verse. Und das finde ich auch ganz gut, dass das Bibelverse sind, weil die nochmal ganz besonders was davon erzählen, was dieser Psalm eigentlich beinhaltet. Dass es nicht einfach bloß eine Erklärung ist und dann erst fängt der Bibeltext an, sondern das ist Bibeltext. Und dann heißt es hier ein Psalm Davids. Habe ich gesagt, ich erkläre das nächstes Mal, also heute. Das Hebräische heißt Mizmor le David. Also Mizmor, ein Psalm, le David, dieses Wort le. Nur der Buchstabe L, also was bei uns das L wäre, kann heißen für, mit Blick auf. Kann tatsächlich auch heißen von. Und darum ist es dann, hinterher heißt es bei Psalm 72, ein Psalm Salomos oder von Salomo. Und am Ende von dem Psalm heißt es aber dann, zu Ende sind die Gebete Davids. Es könnte bei dem Psalm entsprechend möglich sein, dass es tatsächlich hieße, in dem Fall für Salomo. Könnte sein. Aber meistens geht man davon aus, dass es halt der Autor ist tatsächlich. Aber der Doktorvater von meinem Hebräischprüfer, der hat ein 500-Seiten-Buch geschrieben über dieses Wort le. Also ich könnte da jetzt auch so viel erzählen, aber dazu müsste ich das Buch auswendig können. Aber genau, das wollte ich einmal. Und jetzt wird weiter dazu gesagt, eben ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Wir hatten es gerade, dass der letzte Teilvers von Psalm 2 ist, wohl allen, die auf ihn, also auf den Herrn, trauen. Und jetzt kommt schon die erste Situation, in der David so richtig vertrauen muss. Wo nicht nur die Heiden von außen, sondern das Volk selber rebelliert gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich. Ja, David musste auf einmal sehen, dass selbst seine engsten Vertrauten sich gegen ihn verschworen haben. Also sein eigener Sohn und sein engster Mitarbeiter Achitophel. Der war übrigens der Großvater von Bathseba. Also von daher war er sogar Verwandtschaft. Haben sich gegen David verschworen und planen, ihn umzubringen, damit das Königtum zu Absalom kommt. Und da muss er halt auch sehen, so viele andere sind ihm Feind geworden und während er flieht, wird er auch angefeindet von, ich habe dessen Namen gerade vergessen, einer aus der Sippe von Saul und alles Mögliche. Und muss dann sagen, es erheben sich so viele gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Und dann kommt dieses Wort Sela. Sela oder Silla. Sela, so, jetzt habe ich es richtig. Das Wort ist schwer zu übersetzen. Sela ist ein Zwischenspiel. Also es wurde mitunter, wurde halt mit der Harfe irgendwas gezupft, dann wurde dieser Text vorgetragen und dann wurde wieder gezupft auf der Harfe. Manchmal hat man auch dazu gesungen währenddessen, aber dieses, das ist wie bei den alten Oratorien von Bach und Co., dass nach dem vielen Bibeltext erstmal eine Arie kommt, bei der man dann über den Bibeltext nachdenken darf. Und das ist genau das hier. Dieses Sela bedeutet, es kommt hier ein musikalisches Zwischenspiel, dass man über das nachdenken darf, was da kommt. Besonders über das, was genau vor dem Sela kommt. Nämlich hier, viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Das Wort für Hilfe heißt übrigens Jeshua. Also das Wort, von dem dann Jesu Name Jeshua her später kommt. Also wirklich die ultimative Hilfe, die hat David nicht bei Gott. Da wird ganz bewusst Gott gesagt, Elohim, und nicht Adonai oder Jahwe. Weil Elohim, das ist einfach der Schöpfergott. Aber das ist auch der Gott, von dem man einfach ganz normal reden kann. Ah ja, Gott im Himmel und so weiter. Herr, also eben der Name Gottes selber, das ist der Gott, der mit den Menschen Beziehung hat. Und die Leute sagen jetzt von David nicht mehr, er hat keine Hilfe beim Herrn, denn dann wäre er irgendwie noch näher dran, sondern er hat keine Hilfe bei Gott. Also, dass David jetzt von Gott getrennt wäre. Das, was Jesus dann ja tatsächlich erlebt hat, dass er von Gott getrennt war. Keine Ahnung wie lang, aber durch die Sünde, die auf Jesus lag, war Jesus komplett von Gott getrennt. Weswegen Jesus dann ja auch ruft aus Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sonst hat er ihn Abba genannt, Vater, nee, Papa sogar. Aber in dem Fall mein Gott. Genau, und dieses eben auch, er hat keine Hilfe bei Gott. Und dann, aber du, Herr. Also nicht mehr Gott, der Schöpfer, der aber halt zum Teil ganz weit weg sein kann, sondern Herr, der Bundesgott. Der Gott, der Adam das Leben eingehaucht hat. Der Gott, der mit Abraham einen Bund geschlossen hat, der Isaak gerettet hat, der dem Jakob erschienen ist, der sich Mose ganz offensichtlich und deutlich als der Herr geoffenbart hat, der Israel aus Ägypten befreit hat und dann in der Wüste versorgt mit seiner starken Hand, ne? Und dann ins verheißene Land gebracht hat und jetzt David eingesetzt hat als König. Dieser Gott, aber du, Herr, bist der Schild für mich. Dieses Wort Schild ist auf Hebräisch Magen. Und dieser Schild, den David hatte, der hat eine besondere Form. Sind nämlich zwei Dreiecke übereinander. Und heute nennt man das Ding den Davidstern. Also der Davidschild ist der Davidstern. Da kommt er tatsächlich biblisch gesehen vor. Du, Herr, bist der Schild für mich. Also derjenige, der mich beschützt. Unter dem ich mich verstecke. Das kommt an anderen Stellen auch wieder vor. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Kein Gutes wird er mangeln lassen, den Frommen. Oder dann anderer Psalm, der dann nicht von David ist. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der ist zwar der Schirm und nicht der Schild, aber trotzdem wieder. Und später dann in Epheser 6, über allen Dingen aber, hebt hoch den Schild des Glaubens. Wer ist dieser Schild des Glaubens? Jesus selber, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Den ich über mich erheben darf zum Schutz gegen meine Feinde. Du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Auch wenn alle anderen von mir reden, auf die Art und Weise, dass ich mich schämen müsste. Warum? Weil ich mich auf Gott verlasse und weil es bei mir gerade so aussieht, als käme nichts zu dem, was Gott eigentlich für mich gesagt hat. Und dass ich dann sagen kann, aber Gott ist meine Ehre und er erhebt mein Haupt. Das ist nicht einfach ein bloßes Kopf hoch, sondern das ist dieses aufrecht gehen können. C.S. Lewis schreibt das mal ganz nett in seinem Narnia-Buch Prinz Caspian. Caspian ist von einem feindlichen Volk, die Narnia unterworfen haben, und Caspian sagt aber, Moment mal, nee, ich möchte das aber gar nicht und so weiter. Und am Ende setzt Aslan ihn als König ein. Und Caspian sagt, das kann ich doch gar nicht. Und dann sagt Aslan erstmal, und genau deswegen kommst du auch dran, du bist ein Sohn Adams. Das ist Ehre genug, um den Kopf des niedrigsten Bettlers aus dem Staub zu heben. Und Schande genug, um den Kopf des größten Königs in den Staub zu drücken. Aber an dem Punkt eben, du hebst mein Haupt empor. Gott adelt mich. Wieder mit dem, wer bin ich in Gott? Wer bin ich in Jesus? Ich bin Sohn Gottes, ganz gleich, ob Mann oder Frau. Ich bin Braut Christi, ganz gleich, ob Frau oder Mann. Ich bin ein Gerechter in Jesus. Ich bin Knecht Gottes. Ich bin Botschafter Christi. Ich bin alles mögliche andere, was ich gerade auch wieder nicht mehr parat habe. Aber das Wichtige ist mir sowieso gerade eher Sohn und Braut. dass ich mir das bewusst mache und das darf mir helfen, dass ich mein Haupt erhebe. Darin habe ich meine Ehre. Meine Ehre ist bei Gott, beim Herrn, der den Bund mit mir geschlossen hat. Du hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn. So erhört er mich von seinem heiligen Berge, Selah. Also erstmal, ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn. Es ist was ganz Besonderes, wenn man auch wirklich das laut tut. Also laut nicht unbedingt in dem Sinne, dass man brüllt. Laut bedeutet einfach so, dass ich es selber hören kann. Warum? Das ist genau dieses wieder, was aus Psalm 1 kommt, der seine Lust hat am Gesetz, der sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht, dass man das vor sich her murmelt. Ich glaube witzigerweise mir selber am meisten. Also meiner eigenen Stimme glaube ich am meisten. Darum ist es wichtig, dass ich eben auch mein Denken ändere anhand des Wortes Gottes, dass ich Gottes Wort denke und nicht meine eigenen Gedanken. Ich soll nicht immer glauben, was ich denke. Und dass ich dann eben laut, hörbar zu Gott rufe. Selbst wenn es eben nicht laut ist, sondern nur einfach ein ganz leises Gemurmel, hilf mir. Warum? Darf ich gerne noch mit dazu? Hilf mir nicht um meinetwillen, hilf mir um Jesu willen. Und sobald ich das höre, hat es einen ganz anderen Effekt bei mir, als wenn ich es nur denke. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn. Also, wer nur im Bett liegt und den Mund nicht mehr bewegen kann, da reicht Gott das Denken natürlich. Aber Gott möchte schon, dass ich es so weit mache, wie ich es tatsächlich kann. Und dann eben, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Was ist der heilige Berg? Das ist zum einen der Zion, den wir wieder im Psalm 2 hatten. Der Ort, wo der Tempel Gottes steht. Salomo hat gebetet, also das ist natürlich jetzt nach dem, mit dem, was David da jetzt geschrieben hat, aber als der Tempel später eingeweiht worden ist, hat Salomo gebetet, wer sich Richtung Tempel bewegt oder beugt und alles mögliche, egal wo er ist, und dahin in die Richtung betet, den soll Gott doch bitte erhören. Und Gott sagt ihm später, ja, das mache ich. Und Jesus sagt uns später, gewissermaßen ist unser neuer Berg sein Name. Dass ich mich in seinem Namen zu ihm wende. Alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Alles, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Bei Johannes 14, 13 und 14. Also, wir dürfen Jesus bitten. Und zwei Kapitel später sagt Jesus sogar, ihr dürft den Vater sogar bitten. In meinem Namen. Und er wird es euch geben. Also, das ist das im Namen Jesu. Ist genau dieses, dass Gott hört von seinem heiligen Berg. Gewissermaßen ist auch im Himmel ein heiliger Berg, auf dem der Tempel Gottes steht, in dem er wohnt. Und da hört er es, wenn ich ankomme in seinem Namen. David, genau, dem dieses Selah. Das ist wieder etwas, worüber man richtig nachdenken darf. Ganz kurz noch zum Selah. Wenn wieder irgendwas käme, was Gott verhüten möge, bei dem wir wieder nicht singen dürfen in der Gemeinde, dann möchte ich das nächste Mal durchdrücken, dass wir die Psalmen beten. Denn vom Sprechen war nirgendwo die Rede. Dass wir gemeinsam die Psalmen sprechen können und dann kommt nach dem Selah ein kleines Musikstück und das wäre eigentlich sogar noch effektiver, weil dann würden wir das Wort Gottes selber aussprechen. So, jetzt, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. David ist eigentlich in Todesgefahr. Und es ist nicht klar, wo er jetzt ist. Ist er noch auf dieser Seite des Jordans, also noch auf der westlichen Seite? Oder ist er schon auf die andere Seite rübergegangen? Und als wir da waren in 2. Samuel 16, habe ich gesagt, als David dann rüber ist, das war ein Bild für die Taufe, weil dadurch war dann Absaloms Angriff abgeschwächt. Wenn ich mir bewusst mache, ich bin getauft, was das alles für mich bedeutet, dann darf ich auch wissen, die Angriffe, die der Teufel gegen mich schießt, die sind abgeschwächt. Wäre ich nicht getauft, dann wird mich dieser Angriff mit der vollen Wucht treffen. Aber weil ich getauft bin, werde ich vielleicht noch getroffen, aber es ist zu des Teufels Verderben. Und von daher, selbst wenn David noch auf der diesseitigen Seite des Jordans war, kann er sagen, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. David weiß sich so sehr in Gott geborgen, dass er schlafen kann. Und das haben wir an zwei tollen Stellen im Neuen Testament, dass Leute schlafen können. Wir haben auch noch eine Stelle im Alten Testament sogar mit Jona, genau. Aber im Neuen Testament, Jesus in Markus 4, wo die Jünger ankommen und brüllen, Herr, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Scheinbar nicht. Und tatsächlich, es kümmert Jesus nicht, dass die Jünger umkommen, weil er weiß, die kommen ja nicht um. Gerade die Jünger, die mit Jesus im Boot sind, das einzige Boot, das nicht untergehen kann. Und dann Jahre später, circa 45 nach Christus, Petrus im Knast. Und er weiß, am nächsten Tag soll er umgebracht werden. Also laut Herodes. Aber Petrus hat das Wort Jesu aus Johannes 21, wenn du später mal alt wirst, wird man dich dahin führen, wo du hinkommst. Und Petrus weiß zu dem Zeitpunkt, alt bin ich noch nicht. Petrus war da ungefähr 40. Und dann, als er gekreuzigt wurde, da war er 60 plus. Also von dem her, da wusste er, da bin ich alt. Also es ist natürlich jetzt wieder interessant, was die Bibel mit alt bezeichnet. Und dann im Verhältnis immer wieder, David war steinalt mit 70, als er gestorben ist, und Mose war 120 und war eigentlich immer noch topfit. Aber eben David kann schlafen und erwachen, ganz ruhig. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wieder mich legen. Da können noch so viele Leute um David herum sein. Er weiß, ich habe Gott auf meiner Seite. Gerade wenn man das Alte Testament liest, mit den vielen Angriffen, die Jerusalem hatte, solange sie einen frommen König hatten, der sich auf Gott verlassen hat, ist nichts passiert. Ganz besonders krass ist das bei Hiskia, um den ja das ganze assyrische Heer lag. Und er hat gewusst, also er hat schon noch zu Gott geschrien zwischendurch, aber er hat eigentlich gewusst, wir haben gewonnen. Gerade wie das so schön ist in 2. Chronik 32, 7 und 8, da sagt Hiskia, bei jenen ist ein fleischerner Arm, also eine fleischerne Macht, die Macht des Fleisches. Das heißt zum einen Muskelkraft, aber auch Gedankenkraft und Gefühlskraft, weil die Assyrer die Angst vor sich hergeschickt haben, dadurch, dass die Leute wussten, was die Assyrer mit ihnen machen würden, wenn sie sich nicht ergeben. Auf der anderen Seite sagt er, bei uns aber ist der Herr, dass er für uns streite. Also ganz gleich, was das Fleisch macht, ist Muskelkraft, Gedankenkraft, Gefühlsmacht. Gott ist auf unserer Seite und das weiß David auch und das dürfen wir auch wissen. Auf, Herr, hilf mir, mein Gott. Also, da kommt sogar beides vor. Herr, Gottes Name, der Bundesgott, und dann mein Gott. Also, so stark ist die Beziehung dann doch. Mein Gott, du bist der Gott, der mich gemacht hat. Und Gott ist auch der Mächtige, der Herrscher, der große Herrscher. Also, auf, Herr, hilf mir. Mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne. In dem Fall ist tatsächlich die Wange gemeint mit Backe. Muss man ja im Deutschen ein bisschen unterscheiden. Du schlägst alle meine Feinde auf die Backe. Und zwar sehr wahrscheinlich, dass David sogar meint mit der Rückhand. Also, Jesus nimmt das ja in der Bergpredigt, dieses, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dem biete auch die andere da. Wenn man auf die rechte Wange geschlagen wurde, dann hat der andere die Rückhand genommen. Das war das richtig Entehrende. Und dann sagt Jesus, wenn das gemacht wird, dann halt ihm die andere Wange auch noch hin, dann muss er nämlich mit derselben Hand nochmal zuhauen und stellt dir wieder deine Ehre her. Und jetzt sagt David hier, du schlägst alle meine Feinde auf die Backe. Ob jetzt mit rechts oder links, von rechts oder links oder von beiden Seiten, ist egal. So mächtig wird Gott es machen, dass er die Zähne der Gottlosen zerschmettert. Und die Zähne ist natürlich nicht einfach bloß, dass der Mensch dann ordentlich weiter essen kann und alles, sondern das ist das Zeichen, also Zähne sind die Dinge, die, mit denen man zermalmt, mit denen man das kaputt macht, was vor einem ist. Und David sagt damit, alles das, was die Feinde von mir wollen, womit mich die Feinde kaputt machen wollen, das macht Gott bei ihnen kaputt. Und das hat er dann ja dadurch erlebt, dass zum einen Achitophel sich erhängt hat, dass Absalom dann auch umgekommen ist im Krieg und auch die nächsten Oppositionen sich nicht gegen David erhalten konnten. Da wurden die Zähne der Gottlosen zerschmettert, dass David nichts antasten konnte. Dann bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk, Selah. Einmal wieder Hilfe, die Hilfe Gottes. Und zwar, was ist diese Hilfe? Jeschua, Jesus selber. Und dann, dein Segen komme über dein Volk. Gottes Segen, das ist das, dass er zu den Leuten, der Segen ist zum einen das, was brauche ich jetzt eigentlich gerade? Also wenn jemand halt ein kaputtes Auto hat und plötzlich hält einer an, der weiß, oh ja, hier, zack, zwei Handgriffe, das ist ein Segen für den. Der Segen ist das, was mir in meiner Situation gerade hilft. Und dann bedeutet Segen aber auch, dass man zunimmt, dass man mehr wird, dass das, was man hat, größer werden kann. Also das Gute, das man hat, dass das größer werden kann. Dass Gott sein Volk so segnet, dass beim Volk alles Gute zunehmen darf. Und dann eben dein Segen komme über dein Volk. Damals Israel, heute die Gemeinde. Und bei Israel heute kann man noch mal ein bisschen streiten, das lassen wir. Aber auf alle Fälle gilt es auf alle Fälle für die Gemeinde, dass Gott uns segnen soll. Und das kann er besonders da, wo wir uns halt auch darauf berufen, dass wir zu ihm gehören. Denn dann kommt der Segen besonders auf uns. Dann noch mal ein Selah. Jetzt könnten wir noch mal ein Musiknachspiel machen. Lassen wir jetzt an dieser Stelle genau, aber passt doch. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir zu dir gehören. Und danke, dass wir in dir Frieden haben, ganz gleich, wie sich die Heiden oder selbst die aus dem eigenen Volk gegen uns auflehnen. Lasst uns in diesem Frieden vorangehen, bis wir sehen, dass du unsere Feinde zunichte machst und dass du uns den Frieden wiederherstellst und den Segen gibst. Amen.